Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an diesem herrlichen Sommertag. Und die Lieder, die wir gesungen haben, also ich denke zumindest die meisten von diesen Liedern, die hätte auch der dichten können, um den es heute gehen soll. Eine schillernde, charismatische Persönlichkeit, die wir in der Bibel finden. Und es ist absolut spannend, seine Lebensbiografie zu lesen, denn wir finden ganz viele Facetten. Wir finden ihn als Musiker. Wir finden ihn als treuen Freund, als Kriegsheld. Aber wir finden ihn auch als Flüchtling, als Hirten, als Betrüger, als Lügner. Wir finden ihn als Mörder, als Bandenführer, als Frauenheld. Wir finden ihn als Vater von vielen Kindern. Habt ihr eine Vorstellung, um wen es gehen könnte? Auf wen all diese Beschreibungen zutreffen? David, genau, danke. David, das zeigt mir, wie gut ihr euch auskennt in der Bibel. Und trotzdem, denke ich, ist es spannend, sich einmal neu mit dieser Person auseinanderzusetzen. Denn er hat einen ja wirklich sehr lebhaften Lebensweg und er schwankt zwischen gewaltigen Erfolgen und schweren Niederlagen. Und ich denke, gerade deshalb, weil wir das kennen aus unserem Leben, ist dieser Mann so interessant und kann er uns ein Vorbild sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das sein, dass Gott über David Folgendes sagt. Wir finden das in der Apostelgeschichte in Kapitel 13. Da heißt es, er war ein Mann nach seinem Herzen, nach dem Herzen Gottes. Ich denke, das ist eine gewaltige Auszeichnung für jemand, der diese vielen Facetten in seinem Leben ja zum Vorschein bringt. Ein Mann, der nicht nur viele tolle Sachen gemacht hat, sondern der auch viel verkehrt gemacht hat. Und merken wir, das ist doch etwas, das spricht auch in unser Leben hinein. Wir sind nicht alle die Perfekten, sondern auch wir machen viele Fehler. Die Frage ist nur, und das werden wir im weiteren Verlauf dieses Morgens sehen, wie geht man damit um? Wenn Gott auf das Leben eines Menschen schaut, dann stellt sich die Frage, was sucht er eigentlich? Was ist ihm wichtig? Und der Prophet Hanani, der beschreibt das in den zweiten Chroniker mit folgenden Worten. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Und ich denke, das ist eine bemerkenswerte Aussage. Es geht also letztendlich darum, dass Gott solche Menschen sucht, deren Herz auf ihn gerichtet ist, die nach ihm suchen. Und die möchte er stärken. Menschen, deren Herz voller Liebe und Hingabe zu ihrem lebendigen Gott ist und die sich an ihm, an seinen Richtlinien, an seinen Geboten orientieren. Und in diesem Lebensbild, in dieser Geschichte von David, da sehen wir, dass es bei Gott gar nicht so sehr auf das perfekte Leben ankommt, sondern entscheidend ist unsere Herzenseinstellung, die inneren Motive, die wir haben. Und das unterscheidet Gott von uns Menschen. Er schaut uns anders an, als Menschen uns sehen. Und beim Nachdenken über dieses Thema habe ich mir die Frage gestellt, wie sehen verschiedene Gruppen diesen David? Wie haben Davids Mitmenschen ihn gesehen? Wie hat er sich selbst gesehen? Und letztendlich, wie hat Gott ihn gesehen? Und diese drei Perspektiven, die wollen wir uns heute Morgen einmal anschauen. Zunächst mal, wie haben andere Menschen David gesehen? Wir finden im ersten Buch Samuel, und ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte, ein paar spannende Verse. Da kam der Prophet Samuel nach Bethlehem. Und wir lesen in der Bibel, Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Reinigt euch, so wie es vorgeschrieben ist, und kommt dann mit mir zum Opferfest. Isai und seine Söhne lud Samuel persönlich ein. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Äußeren, von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Die Geschichte geht noch weiter. Als der Vater seine 7 Söhne dem Samuel vorstellte, da sagte Samuel, sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Das ist er, sagte Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Ein interessanter Start in diese Betrachtungsweise. Warum wurde der jüngste Sohn von den 8 Kindern nicht vorgestellt? Wurde David von seinem Vater übersehen? War David nur das 8. Rad am Wagen? Der kleine Junge, ne? Mehr so ein verträumter Künstlertyp. Mit der Harfe umgehen, das konnte er ziemlich gut. Und an vielen Abenden hat er uns damit erfreut, mit seinen Liedern. Ein unscheinbarer Junge. Aber zum Hüten meiner Schafe reicht das allemal. Kennt ihr das vielleicht aus eurem Leben? Wart ihr vielleicht auch das jüngste Kind und wurdet oft übersehen? Der andere, den Samuel zuerst im Auge hatte, Eliab, der Erstgeborene, das war eine stattliche Persönlichkeit. Und auch 2 seiner Brüder, Abinadab und Schama, waren mit ihrem Bruder im Krieg gegen die Philister. Und der Vater Isai, der schickte David zu ihnen, um ihnen Brot und geröstete Körner zu bringen und zu hören, wie es den beiden geht. Wie war die Reaktion von seinem älteren Bruder, als David dort ankam? In der Bibel heißt es, Eliab wurde zornig über David und sprach, warum bist du hierher gekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Merken wir, wie in dem Herzen seines Bruders tiefer Neid seine Worte lenkt, schlechte Gedanken und Unterstellungen und verletzende Worte, die ja diese Beziehung nicht gerade gefördert haben. Hören wir noch eine andere Person. König Saul, der öfter mit Depressionen geplagt wurde, dem gab sein Diener einen Rat, jemanden zu suchen, der ihm helfen kann. Und dieser Diener sagte, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Harfenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Merken wir, dass wir alleine bei diesen 3 Personen, die wir gerade gesehen haben, der Vater, der ältere Bruder und dieser Diener von Saul, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen sehen in Bezug auf David. Der Goliath besiegte, der viele Kriege führte, aber auch der den Ehemann von Bathseba ermorden ließ. Der sich verrückt stellte. Und auch der halbnackt vor der Bundeslade tanzte, wofür ihn seine Frau Michal verachtete. Wie sieht das bei uns aus? Wie sehen uns unsere Mitmenschen? Wie würden uns unsere Mitmenschen beschreiben? geht es uns nicht oft so, dass wir nach dem Äußeren schauen, dass wir erstmal schauen, Mensch, was hat denn der für einen Beruf? Oder ist er vielleicht schon Rentner? Vielleicht hat er einen Titel, vielleicht ist er ein Doktor. Doktor, ja, haben wir auch hier einen Doktor. Hat er eine Familie, hat er keine Familie? Hat er Kinder? Wie groß ist sein Haus, wie groß ist sein Auto? Oder wohnt er vielleicht nur zur Miete? Wir kennen alle diese Maßstäbe, die wir anlegen. Aber kennen wir den anderen wirklich genau? Auch unsere Geschwister hier in der Gemeinde, ihre Charaktereigenschaften? Wissen wir, für was das Herz des anderen schlägt? Ich denke, das können wir nur erfahren und kennenlernen, wenn man sich öffnet. Öffnet füreinander. Und das hängt letztendlich von uns, von jedem Einzelnen persönlich ab, ob wir das wollen oder nicht. Es hat etwas mit Vertrauen zu tun und es hat etwas mit unserer Herzenseinstellung zu tun. Und wie wunderbar muss es sein, wenn andere Menschen über uns sagen können, das, was der Diener des Saul über David sagte: Der Herr ist mit ihm. Wie hat David sich selber gesehen? Und wir haben vorhin auch bei diesen Liedern einige Lieder gesungen, deren Text uns sehr stark an die Psalmen erinnert. 73 Psalmen hat David geschrieben. Und wenn wir die Psalmen näher betrachten, dann stellen wir fest, dass viele der Inhalte davon reden, wie der Schreiber Gott und die Schöpfung sieht. Wie er die Umstände sieht, in denen er sich gerade befindet und wie er sich selber sieht. In diesem Psalm dachte David viel über die Größe Gottes nach, über seine Allmacht, aber auch über die Gnade, die er erfahren hat. Und er schrieb diese Psalmen aus der Tiefe seines Herzens. Sie drücken das aus, was er empfunden hat. Und sie zeigen uns seine Beziehung, seine Liebesbeziehung zu seinem Herrn, zu unserem Herrn. Da finden wir Psalmen, die drücken seine Liebe aus. Zum Beispiel der Psalm 18. Da heißt es: Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Wir finden Psalmen, die sprechen von Dank, der Psalm 9. Dort heißt es: Herr, ich will dir von ganzem Herzen danken und von deinen Wundern erzählen. Wir finden Psalmen, die drücken das Vertrauen aus, das David zu seinem Herrn hatte. Der Psalm 139. Wir kennen ihn alle. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Weg gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Wunderbar, wenn jemand seine Beziehung zu Gott in solche Worte kleiden kann. Und wir wissen, dass David schon als kleiner Junge, als er als Hirte auf dem Feld war, diese Gesinnung in sich trug. Eine Gesinnung, die wir auch bei unserem Herrn wiederfinden, indem er das Leben riskierte für die Schafe, auf die er aufgepasst hat. Er wollte die retten, die vermeintlich verloren gingen, koste es, was es wolle. Und David hat schon in jungen Jahren gemerkt, wie gnädig Gottes Handeln in seinem Leben war. Und er hat ihm sein Herz geöffnet. Er hat ihm vertraut. Und wer von ganzem Herzen zur Ehre Gottes leben will und auch seine Mitmenschen liebt, der hat nicht selten auch charakterliche Schwächen. Ich weiß nicht, wie das in eurem Leben ist. Ich kann das für mein Leben bestätigen. Und das ist auch hier und da offensichtlich. Und bei David war es ähnlich. Aber ist das nicht das Wunderbare, dass gerade Gott Menschen benutzen will, die nicht perfekt sind, die nicht ideal sind, die nicht diesen Vorstellungen dieser aufgebotoxten, gestylten Welt entsprechen, sondern einzig und allein dem Maßstab Gottes. Und genauso wie damals ist heute die Gnade Gottes die Grundlage für ein Leben, das Gott gefällt. Die Bibel spricht davon, dass niemand aus sich selbst heraus gerecht ist oder vor Gott bestehen kann. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt. Das finden wir in Johannes 3, Vers 16. Und um vor Gott zu bestehen, zählt einzig und allein unsere Verbindung mit unserem Herrn Jesus. Und diese Beziehung beruht darauf, dass er stellvertretend für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Als wir meilenweit entfernt haben und durch Sünde getrennt waren. Und ich denke, wir können sehr dankbar sein, dass Gott uns durch unseren Herrn ein neues Herz geschenkt hat. Wir müssen nicht mehr in diesen alten Denkmustern leben, in unseren alten Verhaltensweisen, sondern er hat uns zur Freiheit berufen. So wie es in Johannes 8 heißt, die Wahrheit wird euch frei machen, denn wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Aber kommen wir zurück zu David. Wie hat er sich selber gesehen? Ich denke, David war ein Mensch, der wusste, was Buße bedeutet. Und er wusste auch, wie man anderen vergibt. Und so sehr er auch gesündigt hat, so sehr er die Ziele Gottes verfehlt hat, er war jemand, der sich seinem Versagen gestellt hat. Und das ist das Schöne. Er machte nicht andere dafür verantwortlich, er machte nicht Umstände dafür verantwortlich, sondern er war bereit, den Fehler bei sich zu sehen. Manchmal musste er dazu ermahnt werden. Manchmal brauchte er Menschen, die ihm die Augen geöffnet haben. Aber dann hat er das akzeptiert. Und er hat diese Verfehlungen empfunden als eine Beleidigung gegenüber einem allmächtigen Gott. So heißt es im Psalm 51. Und ich denke, eines seiner fatalsten Verbrechen sozusagen, Ehebruch und Mord. Wir lesen in Psalm 51, da heißt es, da bekannte, oder in 2. Samuel, da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Und in Psalm 51 bittet David Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Buße. Er hat gemerkt, was schiefgelaufen ist. Er hat es erkannt, er hat es bekannt. Und er bittet Gott, den Weg zu korrigieren, seinen Blick, sein Herz auf ihn zu richten. Aber David war auch jemand, der sich seiner Schwächen bewusst war. Als Gott ihm das Versprechen gab, dass er zukünftig König sein will, da heißt es, blieb David vor dem Herrn und sprach, wer bin ich, Herr? Herr, und was ist mein Haus, dass du mich hierher gebracht hast? Wer bin ich? Ich denke zu erkennen, dass man nicht der große, tolle Typ ist. Der alles im Griff hat, der alles rockt, der für jede Frage eine Antwort hat. Sondern, dass man der ist, der abhängig ist von Gott. Und der deshalb, weil er sich Gott ganz hingibt, auch von Gott gebraucht werden möchte. So hat David sich gesehen. Aber wie sehen wir uns selber? Bist du versöhnt mit deiner Lebensgeschichte, mit deiner Situation? Oder verlierst du dich oft im Schlachtfeld deiner Gedanken? Was machst du, wenn Jesus nicht so wirkt, wie du das erbeten hast oder wie du es erhofft hast oder geglaubt hast? Und ich denke, wir können eine Menge von David lernen. Schreib einfach diese Gedanken auf. Schreib deine Empfindungen auf. Denn genau das hat David in den Psalmen auch gemacht. Und breite all diese Dinge vor Gott aus und rede mit ihm im Gebet vor unserem Herrn. Bring ihm all diese Dinge. Und ich bin überzeugt, du wirst das so erfahren, wie auch David das in seinem Leben erfahren hat. Kommen wir zum letzten Punkt. Wie hat Gott den David gesehen? Nachdem Saul sich immer mehr von Gott entfernt hatte, musste Gott entscheiden oder hat Gott entschieden, dieses Königtum kann nicht weiter bestehen. Und in 1. Samuel, da lesen wir, der Herr hat einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hat. Das ist die Nachricht an Saul. Was ist für Gott wichtig bei der Beurteilung unserer Persönlichkeit? Sucht er Perfektion? Die sucht er nicht. Weil wir finden eine ganz klare Aussage in Römer 3, Vers 10. Da heißt es, da ist keiner gerecht, keiner ist perfekt. Das ist Gottes Urteil über uns Menschen. Da ist nur einer, der all dies in sich vereint. Das ist unser Herr Jesus Christus. Aber was Gott hier sucht, ist ein König mit dem Herzen eines Hirten. Ein Herz, das ganz auf ihn gerichtet ist. Er sucht also in dieser Begebenheit damals einen Mann mit der richtigen Herzenshaltung. Und genau diese Persönlichkeit sah Gott in David. David hatte ein Hirtenherz. Denn der allmächtige Gott war sein Hirte. Wir kennen alle den Psalm 23, wo er genau das zum Ausdruck bringt. Und Gott wusste ganz genau um die Charakterschwächen Davids. Aber er wusste auch, dass er bereit war, Buße zu tun, wenn er einen Fehler begangen hat. Dass er bereit war, Gottes Gnade und Vergebung anzunehmen. Und deshalb wurde diese Herzenseinstellung Davids zur Richtschnur für andere Könige. Und ich denke letztendlich auch für uns. So spricht Gott zum Beispiel zum König Salomo. Er hat nicht getan, was mir gefällt. Und sich nicht, wie sein Vater David, an meine Weisungen und Gesetze gehalten. Aber seinem Vater David zuliebe, den ich erwählt habe und der meine Gebote befolgt hat, werde ich ihn selbst noch verschonen. Und der Prophet Ahia sagt zum König Jerobeam, du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote bewahrt hat und mir nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen und unverbrüchlich die Treue hielt, dass er nur tat, was recht ist in meinen Augen. Fehlt da nicht irgendwas bei diesen Beschreibungen von David? Hat Gott nicht vergessen, etwas Wesentliches zu erwähnen? Diese vielen falschen Entscheidungen, die David getroffen hat, die vielen Sünden in seinem Leben? Mit all den negativen Folgen, die das mit sich brachte für sich selbst, für seine Familie, für sein Volk. Warum wird das hier nicht erwähnt? Ich denke, der Grund ist nicht, weil die Bibel nicht darüber sprechen möchte. Sie spricht ganz genau die Schwachstellen der Menschen an. Sie verschweigt sie nicht. Aber ich denke, Gottes Wort möchte uns hier mitteilen, was ist wirklich wichtig für Gott? Wie sieht Gott den Menschen? Wie sieht Gott uns? Und ich denke, mit diesen Aussagen möchte Gott uns ermuntern. Ermuntern zur Ehrlichkeit und zur Wahrheit. Und das ist eine gute Botschaft für uns. Denn wir dürfen unsere Charakterschwächen ehrlich eingestehen. Wir dürfen sie bekennen. Wir brauchen sie nicht unter den Teppich zu kehren. Und ich denke, manches Mal in unserem Umfeld, ob privat oder mit Freunden, ob in unserem Arbeitsleben, merken wir das nicht, wie jeder versucht, sich nur darzustellen, die schöne Seite zu zeigen. Und ich darf euch was sagen. Es ist durchaus okay, wenn man vielleicht auch mal sich daneben benimmt. Wenn man vielleicht mal die falschen Worte wählt. Und ich habe festgestellt, was andere wirklich akzeptieren und was sie hoch einschätzen, ist, wenn man das merkt. Und wenn man sagt, hey, das war nicht in Ordnung, da habe ich mich im Ton vergriffen, in meiner Wortwahl vergriffen, bitte entschuldige. Wir als Christen, wir dürfen Fehler bekennen und wir dürfen uns dafür entschuldigen. Wenn wir versagen, dann dürfen wir Buße tun und wir dürfen es bekennen. Bekennen vor unserem Herrn und da, wo notwendig, auch vor anderen Menschen. Denn wir haben so einen wunderbaren Herrn, der dies alles schon vergeben hat. Und genau das dürfen wir jeden Tag neu in Anspruch nehmen. Und deshalb dürfen wir auch anderen vergeben, auch wenn wir vielleicht uns selber im Recht fühlen. Wir dürfen diese Barmherzigkeit, die wir von unserem Herrn erleben, auch an anderen weitergeben. Gott sucht Menschen, die an seinen Sohn glauben, deren Herz voller Liebe und Hingabe zu ihm ist, zu dem lebendigen Gott, und die sich an ihm orientieren, an seinem Wort. Was sieht Gott bei dir, wenn er jetzt tief in dein Herz hineinschaut, in deine Seele? Schlägt es ungeteilt für ihn? Dann hat dein Leben, deine Art zu leben, deine Einstellung eine positive Auswirkung für dich selbst, für deine Familie und für die Menschen, mit denen du zu tun hast. Sei ein Brückenbauer. Durch deine Haltung machst du den Menschen Gott lieb, zeigst ihnen, was Gott in einem Menschen bewirken kann. Dass er aus dem Nicht-Perfekten, aus dem Unvollkommenen etwas machen kann, was er gebrauchen kann. Für Gott war Davids Herzenseinstellung einmalig schön. Und ich denke, wir können daraus lernen und mitnehmen, dass mit dieser Herzenseinstellung zu Gott wir wirklich ein Zeugnis für ihn sein können gegenüber seinen Mitmenschen. Ein Brief der Liebe an diese Welt. Und dann können wir gerne einen Rat aus der Bibel befolgen und damit schließe ich aus den Sprüchen, den Vers 4, Vers 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Amen.